In Teilen der USA ist Gender längst zu einem politischen Kampfbegriff geworden. Universitäre Programme zur Geschlechterforschung stehen unter Druck. Lehrinhalte werden politisch reglementiert, ganze Fachbereiche abgeschafft. In Florida zum Beispiel wurden 2023 gesetzliche Vorgaben verabschiedet, die Gender Studies an öffentlichen Hochschulen faktisch unterbinden. Und auch auf Bundesebene mehren sich Stimmen, die Forschung zu Diversität, Geschlecht und Gesundheit als ideologisch gefärbt diskreditieren. Was das nun mit medizinischer Versorgung zu tun hat? Sehr viel. Denn ohne differenzierte Daten zu Geschlecht, hormonellen Lebensphasen und intersektionalen Faktoren bleiben Versorgungsrealitäten unsichtbar. Der Gender Bias in der Medizin wird so nicht reduziert, sondern zementiert. Hallo und herzlich willkommen zu Bewegtes Leben, dem Wissenspodcast rund um Bewegung, Gesundheit und Gesellschaft mit einem besonderen Fokus auf geschlechtersensible Perspektiven. Mein Name ist Dr. Christine Lohr und ich begrüße alle HörerInnen zur aktuellen Folge. In Teil 2 der Episode zum Thema Gender Bias in der Medizin geht es um wissenschaftliche Evidenz, institutionelle Initiativen und konkrete Handlungsansätze. Welche Fortschritte zeigt die aktuelle Forschung? Was tut sich in Deutschland, Europa und den USA? Und wie kann das eigene berufliche Handeln geschlechtersensibler werden, sei es in Praxis, Forschung oder Lehre? Genau darum geht es heute. Während die öffentliche Debatte um Geschlecht und Wissenschaft zunehmend politisiert wird, liefert die Forschung selbst klare Ergebnisse. Geschlecht ist ein relevanter Einflussfaktor, sowohl in der Prävention als auch in Diagnostik und Therapie. Wer nun medizinische Versorgung verbessern will, benötigt Daten, die biologische, hormonelle und soziale Unterschiede berücksichtigen. Was aber zeigt die aktuelle Studienlage konkret? Die geschlechtersensible Medizin ist kein Randthema, das zeigen zahlreiche systematische Übersichtsarbeiten in den letzten Jahren. Sie verdeutlichen, wie unterschiedliche Krankheitsverläufe, Therapieansprechen und Nebenwirkungen bei Frauen und Männern sein können. Und sie zeigen, wo Daten fehlen, das gilt besonders bei Frauen jenseits der reproduktiven Phase. Zahlreiche Reviews und internationale Reports zeigen konsistent, dass Frauen in der medizinischen Versorgung später diagnostiziert werden und häufiger unterversorgt bleiben. Etwa bei dem Thema Herzinfarkt, bei Autoimmunerkrankungen und chronischen Schmerzzuständen. Als Erklärung wird häufig der Altersunterschied angeführt. Was ist damit genau gemeint? In vielen Veröffentlichungen wird darauf hingewiesen, dass Frauen bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Typ-2-Diabetes oft später erkranken als Männer. Und dass dies ein Grund für ihre schlechteren Langzeitergebnisse sein könnte. Nun, diese Aussage ist formal korrekt, aber verkürzt, denn sie übersieht einen ganz zentralen Aspekt. Das spätere Erkrankungsalter fällt häufig mit den tiefgreifenden hormonellen Umstellungen der Wechseljahre zusammen. Also einer Phase, in der sich Insulinsensitivität, Fettverteilung, Entzündungsregulation und Gefäßschutz signifikant verändern. Der Verlust der Östrogenwirkung erhöht nachweislich das Risiko für viszerale Adipositas, Bluthochdruck und metabolische Dysregulation. Wenn Frauen also mit 65 Jahren einen Herzinfarkt erleiden, während Männer ihn mit 55 erleiden, ist das nicht nur eine Frage der Chronologie, sondern Ausdruck eines systematisch vernachlässigten biologischen Übergangs, der in der klinischen Forschung bis heute kaum berücksichtigt wird. Statt also ausschließlich auf das Lebensalter zu verweisen, sollten wissenschaftliche Analysen differenzieren. Was ist altersbedingt und was ist hormonell vermittelt? Genau hier liegen immense Forschungslücken, vor allem im Bereich der Langzeitgesundheit von Frauen ab der Lebensmitte. Diese Zusammenhänge zeigen, wie wichtig es ist, Alter nicht isoliert zu betrachten, sondern immer im Zusammenhang mit hormonellen Lebensphasen, Versorgungslücken und geschlechterbezogenen Forschungsdefiziten. Kommen wir zu Unterschieden in der Pharmakologie. Ein Review von Zucker und Prendergast aus dem Jahr 2020 zeigt, dass Frauen häufiger von unerwünschten Arzneimittelwirkungen betroffen sind als Männer. Teils doppelt so häufig. Ein zentraler Grund? Pharmakokinetische Unterschiede wie Absorption, die Metabolisierung oder Wirkstoffverteilung werden in vielen klinischen Studien nicht ausreichend berücksichtigt. Studienprotokolle und Dosierungsempfehlungen basieren nach wie vor überwiegend auf männlichen Referenzgruppen, wodurch geschlechtsspezifische Wirkmechanismen und Risiken unzureichend abgebildet werden. Kommen wir zur Immunologie und dem Mikrobiom. Ein interdisziplinärer Übersichtsartikel aus Nature Reviews aus dem Jahr 2016 beschreibt, wie das Immunsystem geschlechtsspezifisch funktioniert. Frauen zeigen in vielen Bereichen eine stärkere Immunantwort, was mit einer erhöhten Anfälligkeit für Autoimmunerkrankungen, aber auch mit einer besseren Impfantwort einhergeht. Ähnliche Tendenzen zeigt auch die Mikrobiomforschung. Geschlechtshormone beeinflussen Zusammensetzung, Diversität und Funktion der mikrobiellen Besiedlung. Das wiederum hat Folgen für den Stoffwechsel, die Neuroimmunologie und Medikamentenwirkung. All diese Studien zeigen, Geschlecht ist kein Randparameter, sondern ein zentraler medizinischer Faktor. Dennoch fehlen differenzierte Analysen sehr oft in Studien, besonders bei Frauen in der Lebensmitte und auch im höheren Lebensalter. Genau hier setzt auch die Kritik an der gängigen Forschungspraxis an. Trotz dieser klaren Evidenz bleibt die Umsetzung in Leitlinien, der Ausbildung und klinischer Praxis vielerorts, wenn überhaupt, fragmentarisch. Es gibt zwar Initiativen auf nationaler und internationaler Ebene, doch sie zeigen große Unterschiede in Tempo, Zielsetzung und der Wirksamkeit. Was tut sich nun aktuell in Deutschland, Europa und den USA? Und wie konsequent wird dort an einer geschlechtersensiblen Medizin eigentlich gearbeitet? Einige Institutionen haben in den letzten Jahren Maßnahmen auf den Weg gebracht, doch die Unterschiede zwischen den Ländern sind erheblich. Bevor wir nun auf institutionelle Entwicklungen näher eingehen, lohnt sich ein kurzer Blick auf die Begrifflichkeiten. In der medizinischen Forschung wird zunehmend zwischen Sex, also dem biologischen Geschlecht mit seinen genetischen, hormonellen und anatomischen Ausprägungen, und dem Begriff Gender, dem sozialen und kulturellen Geschlecht, das etwa Rollenbilder, Verhalten und Zugänge zum Gesundheitssystem umfasst, unterschieden. Beide Dimensionen beeinflussen unsere Gesundheit, oft in komplexer Wechselwirkung. Für eine geschlechtersensible Medizin ist es deshalb zentral, beide Ebenen zu berücksichtigen und möglichst präzise zu benennen, worauf sich Studien, Programme oder Datenanalysen wirklich beziehen. Die regulatorischen Vorgaben und der tatsächliche Umsetzungsstand geschlechtergerechter Medizin unterscheidet sich zwischen einzelnen Ländern deutlich. Je nach Studiendesign, Art der Datenbasis und gesetzlicher Rahmenbedingungen. Warum ist das alles wichtig? Weil Therapieentscheidungen im Alltag häufig auf Leitlinien und Studiendaten beruhen. Schauen wir das im Einzelnen an. Wie sieht es aus in Deutschland? Hier finden wir gute Vorgaben für Arzneimittel, allerdings Lücken in der Umsetzung. Für klinische Prüfungen neuer Arzneimittel gelten in Deutschland seit 2004 gesetzliche Vorgaben. Die Studiendaten müssen geeignet sein, um geschlechtsspezifische Unterschiede in Wirksamkeit und Unbedenklichkeit erkennen zu können. Diese Vorgaben werden im Zulassungsverfahren von den zuständigen Behörden geprüft. In der Praxis zeigt sich, Frauen sind in den späteren Studienphasen, und zwar in den Phasen 2 und 3, gut vertreten. In Phase 1 weiterhin teils unterrepräsentiert. Es wird jedoch nicht verpflichtend verlangt, separate Auswertungen oder differenzierte Dosisempfehlungen für Frauen und Männer zu erarbeiten. Nur die Möglichkeit zur Erkennung von Unterschieden muss gegeben sein. In der Nutzenbewertung durch den gemeinsamen Bundesausschuss wurden geschlechtsspezifische Unterschiede bislang in keinem Fall als entscheidungsrelevant eingestuft. Damit bleibt es also bei einer Mitberücksichtigung ohne verpflichtende Konsequenzen für Dosierung oder Therapieempfehlungen. Für Altpräparate, Leitlinien, Registerforschung oder die medizinische Regelversorgung existieren zudem keinerlei gesetzliche Vorgaben zur Integration geschlechtsspezifischer Erkenntnisse. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat 2025 eine neue Förderlinie zur Reduzierung des Gender Data Gaps in der klinischen Forschung gestartet. Mehrere Nachwuchszentren zur reproduktiven Gesundheit wurden bereits gefördert, mit starkem Fokus auf diesen Bereich. In der breiten Versorgung bleibt die strukturelle Integration von Sex- bzw. Gender-Aspekten bislang freiwillig und unzureichend. Der Gender Bias in der Medizin zeigt sich damit nicht nur als Forschungsdefizit, sondern als strukturelles Problem in der Versorgungsrealität. Blicken wir nach Europa. Hier finden wir klare Anforderungen in der Forschungsförderung, allerdings ist die Umsetzung hier uneinheitlich. Im europäischen Forschungsrahmenprogramm Horizon Europe ist die Integration von Geschlechteraspekten im Studiendesign und in der Analyse verpflichtend vorgesehen. Seit 2022 ist zudem ein Gleichstellungsplan, der Gender Equality Plan, Voraussetzung für die Förderfähigkeit öffentlicher Forschungseinrichtungen. Mit Gender Action Plus wurde ein europaweites Netzwerk geschaffen, das nationale Strategien zur Gleichstellung im Forschungsbereich koordiniert. Für die Zulassung neuer Arzneimittel greift eine entsprechende EU-Verordnung. Im Antrag auf klinische Prüfung muss begründet werden, ob die Geschlechterverteilung der Studienteilnehmenden der Zielpopulation entspricht. Eine explizite Verpflichtung, getrennte Auswertungen oder geschlechtsspezifische Therapieempfehlungen davon abzuleiten, besteht jedoch nicht. Auch das European Institute for Gender Equality zeigt in regelmäßigen Analysen, obwohl viele Projekte formal eine Gender-Analyse angeben, werden diese in Studiendesign, in der Auswertung und der Publikation häufig nicht konsequent umgesetzt. Schauen wir in die USA. Wir finden strengere Vorgaben und aktuell auch politische Gegenbewegungen. In den USA gelten seit 1993 verbindliche Vorgaben der FDA für klinische Studien. Geschlechtsspezifische Auswertungen sind verpflichtend und müssen veröffentlicht werden. Die Drug Trial Snapshots der FDA machen diese Daten für alle neu zugelassenen Arzneimittel öffentlich zugänglich. In einzelnen Fällen führten diese Analysen bereits zu angepassten Dosisempfehlungen für Frauen. Zusätzlich verpflichtet die NIH Policy on Sex as a Biological Variable seit 2016 alle NIH-geförderten Studien, biologische Geschlechtsunterschiede systematisch zu analysieren. Die aktualisierte Women's Health Research Roadmap identifiziert weiterhin bestehende Forschungslücken, wie etwa bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, neurodegenerativen Erkrankungen oder auch Autoimmunität. Parallel dazu zeigt sich in einigen US-Bundesstaaten eine politische Gegenbewegung. In Florida trat 2023 ein Gesetz in Kraft, das öffentliche Hochschulen dazu verpflichtet, Curricula auf politische Neutralität zu überprüfen und schränkt die Finanzierung von Diversitätsprogrammen ein. Solche Maßnahmen betreffen zwar primär die Lehre, werfen jedoch auch Fragen hinsichtlich der langfristigen Auswirkungen auf Forschungsfreiheit und wissenschaftliche Qualität auf. Die institutionellen Entwicklungen in Deutschland, Europa und den USA zeigen, es gibt Fortschritte, aber auch erhebliche Unterschiede in Tempo, Reichweite und der Verbindlichkeit. Förderprogramme und Leitlinienempfehlungen setzen wichtige Impulse, doch ohne konsequente Umsetzung in Ausbildung, Forschung und Versorgung bleibt der Wandel fragmentarisch. Geschlechtersensible Perspektiven müssen deshalb strukturell verankert werden in Leitlinien, in der Zusammensetzung von Ethikkommissionen, in Studiendesigns und der medizinischen Lehre. Nur so lassen sich bestehende Versorgungslücken langfristig schließen. Welche neuen Ansätze gibt es? Trotz vieler Hürden gibt es ermutigende Entwicklungen. In der Lehre, in Forschungsnetzwerken und punktuell auch in der Publikationspraxis. Ein Beispiel: die Charité. Die Charité in Berlin gilt als Vorreiterin. Bereits seit 2010 ist Gendermedizin struktureller Bestandteil des Modellstudiengangs Medizin. Eine an der Charité durchgeführte qualitative Untersuchung von Wortmann aus dem Jahr 2023 deutet darauf hin, dass Studierende dort ein höheres Bewusstsein für geschlechtersensible Aspekte entwickeln als an anderen Fakultäten. Die Gendermedizin ist dort seit 2010 fester Bestandteil des Curriculums. mit einem Anteil von etwa 5% des Studienplans. Auch wenn einzelne Hochschulen Module zu Gendermedizin anbieten, bleibt die curriculare Integration in Deutschland bislang lückenhaft. Evaluationsberichte und Fachpublikationen zeigen, dass geschlechtersensible Inhalte häufig freiwillig, fakultativ oder projektbasiert verankert sind und nicht als verbindlicher Bestandteil der medizinischen Ausbildung. Nationale Standards oder verpflichtende Strukturvorgaben fehlen bislang. Kommen wir zu dem Thema Forschungsnetzwerke und Datenbanken. Projekte wie GenderMate Wiki, GendAge oder die Gleichstellungsdatenbank des RKI tragen dazu bei, geschlechterspezifisches Wissen sichtbar zu machen und der Forschung zugänglich zu machen. Gleichzeitig fordern Open Access Initiativen wie German Medical Science, geschlechtsspezifische Daten systematisch offenzulegen. Wie sieht es aus in der Präzisionsmedizin und dem Gender Data Gap? Hier zeigt sich deutlich, wie schnell sich Verzerrungen verstärken können. Und zwar dann, wenn Trainingsdaten nicht divers genug sind, bleiben bestimmte Gruppen, etwa ältere Frauen oder intersektionale Personengruppen, unterrepräsentiert. Das bedeutet, der Gender Data Gap besteht fort. Je technischer und automatisierter Medizin wird, desto bewusster müssen Algorithmen, Modelle und Studiendesigns geschlechtsspezifisch gedacht werden. All diese Beispiele zeigen, eine geschlechtersensible Medizin ist also möglich, wenn sie konsequent verankert wird. Dazu gehören nicht nur gute Beispiele, sondern auch ganz klare Standards, Monitoringstrukturen und wissenschaftliche Qualitätssicherung. Was also muss sich ändern? Die bisherigen Entwicklungen zeigen, es gibt Fortschritte, doch sie reichen nicht aus, um strukturelle Verzerrungen in Forschung, Lehre und der Versorgung nachhaltig zu beseitigen. Die Forderungen aus der aktuellen Literatur sind klar und richten sich auf mehreren Ebenen an Institutionen, Journals und Forschungsförderung. Geschlecht also differenziert betrachten, und zwar auch in Fachzeitschriften. Noch immer veröffentlichen viele medizinische Studien ihre Ergebnisse ohne eine getrennte Analyse nach biologischem oder sozialem Geschlecht. Die Sex and Gender Equity in Research Guidelines empfehlen eine differenzierte Darstellung geschlechtsspezifischer Daten in Studienpublikationen. Zahlreiche Fachzeitschriften unterstützen diese Empfehlungen formal, doch die tatsächliche Umsetzung bleibt lückenhaft. Der Gendered Innovations Report der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2020 dokumentiert, in Fachbereichen wie Kardiologie oder der Neurologie finden sich zwar vermehrt Hinweise auf geschlechtsspezifische Aspekte, systematische Analysen und getrennte Ergebnisdarstellungen sind jedoch weiterhin selten. Damit bleibt also der männliche Modellkörper implizite Norm. In der Studienplanung, im Review-Prozess und in der Ergebnisinterpretation. Genau hier zeigt sich, wie entscheidend es ist, geschlechtsspezifische Perspektiven nicht nur zu empfehlen, sondern ganz klar strukturell zu verankern. Wer bewertet eigentlich Forschung und aus welcher Perspektive? Ein häufig übersehener Aspekt, die Zusammensetzungen von Redaktionen und Gutachtergremien. Daten aus verschiedenen Fachjournalen zeigen, dass Editorial Boards und Review-Gremien in der Medizin und auch in der Sportwissenschaft weiterhin überwiegend männlich besetzt sind. In manchen Disziplinen liegt der Männeranteil bei über 80%. Das beeinflusst auch, welche Themen priorisiert und wie geschlechtsspezifische Fragestellungen gewertet werden. Auch in meiner eigenen Tätigkeit als Gutachterin in den vergangenen 10 Jahren im sportmedizinischen Bereich habe ich diese strukturelle Schieflage immer wieder erlebt. Kaum jemand aus den jeweiligen Review-Teams hinterfragte das Fehlen geschlechtsspezifischer Analysen oder die unreflektierte Generalisierung auf den Menschen. Wenn diese Aspekte nicht ausdrücklich thematisiert wurden, blieben sie schlicht unkommentiert, trotz offensichtlicher Relevanz. Die Folge? Gender Bias wird nicht aktiv übersehen, sondern passiv reproduziert. Genau hier zeigt sich, wie entscheidend es ist, ReviewerInnen gezielt zu sensibilisieren. Nicht als Zusatz, sondern als fester Bestandteil wissenschaftlicher Qualitätssicherung. Kommen wir zu einem weiteren Thema, der Intersektionalität. Neben der Dimension Geschlecht fordern zahlreiche AutorInnen eine stärkere Berücksichtigung intersektionaler Perspektiven, wie etwa zu Alter, Ethnizität oder sozioökonomischem Status. Diese sind essentiell, um gesundheitliche Ungleichheiten ganzheitlich zu analysieren. Sie beeinflussen Gesundheitsverläufe und sollten gemeinsam mit Gender analysiert werden, sowohl in Studien als auch bei der Leitlinienentwicklung. Auch die personelle Zusammensetzung relevanter Gremien spielt eine Rolle. Frauen sind in Ethikkommissionen, medizinischen Fachgesellschaften und Leitliniengruppen nach wie vor unterrepräsentiert. Eine geschlechtersensible Medizin lässt sich aber nicht am Schreibtisch entwerfen. Sie benötigt Beteiligung, Mitgestaltung und die systematische Integration vielfältiger Perspektiven. Ob nun in Fachjournalen, Studiengremien oder klinischer Praxis. Geschlechtersensible Medizin ist keine Frage des guten Willens, sondern der wissenschaftlichen Qualität und strukturellen Fairness. Und sie betrifft uns alle. Fassen wir zusammen. Eine geschlechtersensible Medizin ist mehr als ein wissenschaftliches Konzept. Sie ist eine Voraussetzung für Versorgungsgerechtigkeit. Um gesundheitliche Ungleichheiten systematisch zu reduzieren, müssen biologische und soziale Geschlechteraspekte in Forschung, Lehre und der klinischen Praxis konsequent berücksichtigt werden. Das betrifft die Entwicklung von Leitlinien, ebenso wie die Gestaltung von Curricula, die Struktur klinischer Studien oder die Besetzung von Fachgremien. Auch in Therapie, Prävention und Beratung werden klare Strukturen und Konzepte benötigt, die geschlechtsspezifische Unterschiede in Krankheitsverläufen, Symptombildern und Therapieansprechen integrieren. Und das jenseits von Gynäkologie oder Reproduktionsmedizin. Langfristig lässt sich Versorgungsqualität nur dann verbessern, wenn diese Perspektiven strukturell verankert und regelmäßig evaluiert werden. Eine geschlechtersensible Medizin ist keine Zusatzaufgabe, sie ist Teil wissenschaftlicher Sorgfaltspflicht. Wer tiefer in die Themen einsteigen möchte, findet weiterführende Informationen und Quellen sowie weitere Beiträge auf meinem Wissensblog unter www.christinelohr.de. Dort werden viele der hier angesprochenen Inhalte weiter aufgeführt, mit einem besonderen Blick auf die Lebensmittel, auf Bewegung, Gesundheit und wissenschaftlich fundierte Perspektiven. Werfen wir einen Blick voraus. In der nächsten Folge geht es um ein Thema, das lange übersehen wurde und dennoch Millionen von Frauen betrifft. Endometriose. Warum es so schwer ist, diese Erkrankung zu diagnostizieren, welche Rolle Geschlechterbias dabei spielt und was sich endlich ändern muss, darum geht es in 2 Wochen. Zum kleinen Jubiläum, 6 Monate bewegtes Leben, möchte ich heute auch einmal die Produktionsseite würdigen. Ein ganz herzliches Dankeschön an Isabel Rether von Raw Picture Studios für die durchgängig professionelle Zusammenarbeit, den klaren Sound und die sichere Umsetzung hinter den Kulissen. Ohne diese technische Präzision wäre der Podcast so nicht denkbar. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal von Bewegtes Leben. Gemeinsam schaffen wir Raum für neue Perspektiven und echte Vielfalt, denn Veränderung beginnt dort, wo wir sie sichtbar machen.